Liebe Gemeinde, ich kannte einen alten Pfarrer. Das war ein dramatischer Prediger. Die Menschen hörten ihm gern zu. Je älter er wurde, umso stärker hatte er die Angewohnheit, zum Ende seiner Predigt immer noch mal so durchzustarten. Wissen Sie, wie so ein Flugzeug, das aufsetzt und gleich noch mal abhebt. Vielleicht denkt jetzt mancher, ach so, daher hat er das. Und die spannende Frage für uns war immer, wie wird er landen? Wie wird er landen diesmal? Und das ist auch die spannende Frage, die wir heute Morgen dem Paulus stellen wollen. Nicht, weil Paulus die gleiche Angewohnheit hätte wie dieser ältere Pfarrer, sondern weil der Epheserbrief von Paulus jetzt unweigerlich auf die letzten Verse zusteuert. Und wir fragen Paulus, wie wirst du landen? Und damit nehmen wir den roten Faden wieder auf, der sich durch das ganze letzte Jahr hindurchgezogen hat. Wir gehen mit dem Epheserbrief auf die Zielgerade. Und das ist ja immer die Frage am Ende eines langen Briefes, eines langen Buches, eines langen Filmes. Wie wird er schließen? Was kann Paulus jetzt noch sagen? Oft sagt man ja am Ende das, was einem nochmal besonders am Herzen liegt. Und bestimmt war das auch für Paulus selbst keine leichte Entscheidung. Natürlich, er war geleitet vom Heiligen Geist, als er diesen Epheserbrief schrieb. Gott hat ihm sein Wort gegeben. Aber Gott hat den Paulus auch gebraucht. Er war auch mit seinem Denken beteiligt. Gott hat ihn als ein Instrument benutzt, aber nicht als ein passives Instrument. Paulus hat geschrieben und gedacht im Auftrag Gottes, er war ganz dabei. Und er hat sein ganzes Herzblut in diesen Brief hineingelegt. Das haben wir doch gesehen. Und Paulus hatte seine Leser und seine Hörer mitgenommen auf eine weite Reise. Über alle Höhen der theologischen Erkenntnis und durch alle Täler menschlicher Schuld. Und bei dieser Reise hatten wir gesehen, einerseits macht der Epheserbrief seinem Namen alle Ehre. Er gilt ja als das Scheckbuch des Christen. Der ganze Reichtum, den wir in Christus haben, wird hier ausgebreitet vor uns. Das macht die Lektüre des Epheserbriefs geradezu zu einem Genuss. Und am kommenden Sonntag in meiner Abschlusspredigt über den Epheserbrief will ich nochmal versuchen, wie im Zeitraffer Ihnen den Aufbau des ganzen Briefes im Überblick zu zeigen. Das ist für nächstes Mal noch geplant. Und da werden wir das nochmal sehen. Der Epheserbrief, das Scheckbuch des Christen, der ganze Reichtum. Aber trotz aller Freude gibt es bei Paulus auch nicht den Hauch von Beschönigung oder Verharmlosung, sondern Paulus konfrontiert uns unverblümt auch mit den harten Seiten eines Christenlebens. Mit all den Widrigkeiten. Mit all den schmerzlichen, unbequemen Dingen, die uns auch begleiten auf dem Weg. Und das hatten wir ja gerade in den letzten Folgen vor der Adventszeit gesehen. Da hatte Paulus erstaunlich offen von einer Person geredet, deren Namen gebildete Menschen wie er sonst nicht so leicht in den Mund nehmen. Vom Teufel. Und nicht nur Paulus hat das ja getan, dass er vom Teufel geredet hat, sondern auch Jesus. Er hat fast noch häufiger vom Teufel geredet als Paulus. Und später dann Luther und Calvin und alle die Bibel ernst nahmen. Der Teufel ist eine Tatsache, von der die Bibel sehr deutlich redet. Und sein Ziel ist es, unser Leben zu zerstören und von Gott wegzutreiben und damit Gott die Ehre zu rauben. Und logischerweise will der Teufel auch die Gemeinde Jesu beschädigen. Er will sie verunglimpfen, er will sie entmutigen. Und darum brauchen wir eine Schutzrüstung gegen den Teufel. Das hat Paulus uns deutlich gezeigt. Er hat gesagt, jeder Einzelne braucht diese Schutzrüstung. Und die Gemeinde braucht sie genauso, damit der Teufel uns nicht lähmen kann. Damit er uns nicht die Freude des Glaubens ersticken kann. Damit er unseren Dienst für unseren Herrn und Gott nicht verhindern kann. Und so hatte Paulus das Leben des Christen beschrieben als einen geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, hatte er gesagt, sondern mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So deutlich. Epheser 6, Vers 12. Und Paulus hat immer wieder deutlich gemacht, das Leben als Nachfolger Jesu Christi, das ist nicht ein theologisches Hobby, sondern das ist Kampf, kein frommes Gesellschaftsspiel. Nicht ein bisschen religiöser Zeitvertreib, sondern geistlicher Kampf. Nichts ist selbstverständlich. Der Teufel wird uns Fallen stellen, wo immer er kann. Und so gibt es Angriffe von innen und von außen. Angriffe von innen aus unserem eigenen Herzen. Aus unserem eigenen Herzen, in dem die Fragen hochkommen, die Gott und seine Treue in Frage stellen. Die Fragen hochkommen, die die Bibel in Zweifel ziehen. Angriffe von innen, auch von innerhalb der Gemeinde. Der Teufel kann jede kleine organisatorische Frage nutzen, um einen Streit daraus zu entfachen und die Gemeinde zu behindern in ihrem Dienst. Und dann ist jeder nur noch auf seine kleinen Streitfragen konzentriert. Wie leicht lassen wir uns da packen? Angriffe von innen, aber auch Angriffe von außen. Wenn wir denken, welche Stimmung zum Teil in unserer Gesellschaft herrscht, das haben Sie ja gesehen an den Ausgaben, die sowohl der Spiegel als auch Fokus, also die beiden großen Magazine zum Jahreswechsel gebracht hatten. Im Fokus lautete der Titel auch ganz auf der ersten Seite: Was nützt Religion? Wissenschaftler erforschen den Sinn des Glaubens und kommen dazu, dass Religion eigentlich nutzlos ist, und sie fassen auch den christlichen Glauben mit unter den Religionen. Und immer wieder habe Religion gerade die Gewalt gefördert. Sie sei gewissermaßen ein Produkt der Naturgeschichte, eine Flucht in den Schutz frommer Gemeinschaften, Opium des Volkes, wie schon Karl Marx sagte. Die meisten Religionszitate haben Kriege eher befördert als eingehegt. So sagt es Fokus. Und der Spiegel schreibt unter der großen Überschrift: Gott kam aus Ägypten, dass wer den exklusiven Glauben an einen einzigen Gott vertrete, zwangsläufig früher oder später gewalttätig werden müsse. Und die Bibel sei wie eine Art Märchenbuch, wie eine Zwiebel, Zitat, aus hunderten alter, immer wieder umformulierter Schriften. Und vielleicht haben Sie heute Morgen, als Sie bei der Tankstelle waren, die Titelseite vom Bild am Sonntag gesehen. Dieser große Angriffsschreibbild von unserer Familienministerin, Frau von der Leyen, auf die deutschen Männer, die zu altmodisch seien. Ein ganzer Titel. Und dann geht es so nach der Melodie: Ja, die Männer kümmern sich nicht genug um die Kinder, obwohl ich sehr viele Männer kenne, die sich sehr gut um ihre Kinder kümmern. Und daraus leitet man dann natürlich das Recht zur Umerziehung ab. Und so haben wir ein dramatisches Umerziehungsprogramm unter dieser Formel, von der wir schon sprachen, des Gender Mainstreaming. Mann sein, Frau sein, das ist alles nur soziologisch, gesellschaftlich anerzogen, und deswegen kann es eben auch umerzogen werden. Und so hat sich unsere Regierung ein großes Geschlechterumerziehungsprogramm auf die Fahnen geschrieben. Und es kann nur als Ironie der Geschichte bezeichnet werden, die Väter des Neomarxismus in den 60er Jahren hätten sich nicht träumen lassen, dass ihr ideologisches Konzept einmal regierungsamtlich von einer vermeintlich konservativen Familienministerin durchgesetzt werden würde. Natürlich greift das uns als Christen an, als christliche Gemeinde, dass die biblischen Konzepte in dieser Weise in Frage gestellt werden. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, angegriffen von innen und von außen. Aber unser Vater im Himmel setzt uns diesem Kampf nicht schutzlos aus. Das ist das Gute. Gott hält eine Rüstung für uns bereit, in der wir bestehen können. Bestehen können, wie Paulus sagt, Kapitel 6, Vers 11, gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und diese Rüstung hatten wir im November, bevor dann die Weihnachtspredigten kamen und die Adventsgottesdienste, ausführlich uns angeschaut. Sie können das, wenn Sie wollen, nochmal nachhören über www.bibeltage.de. Paulus hatte als Anschauungsbeispiel die Ausrüstung des römischen Soldaten vor Augen gehabt. Und er hatte gesagt: Ihr als Christen braucht für euren geistlichen Kampf die vollständige Waffenrüstung. Da war erstens der Gürtel der Wahrheit, eine wahrhaftige Hingabe an Christus. Ungeteilt, der Gürtel der Wahrheit, sei bereit durch deine ungeschmälerte Hingabe an deinen Herrn. Und dann war da nach dem Gürtel der Wahrheit der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht, auch wenn wir an uns nicht gerecht sind, weil er uns die Sünden vergibt. Und er hilft uns dann auch, gerecht zu leben. Nach dem Panzer der Gerechtigkeit dann die Stiefel des Evangeliums. Dass wir bereit sind, loszugehen, um Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Und dann der vierte Ausrüstungsgegenstand, der Schutzschild des Glaubens. Und mit Glaube war hier das persönliche Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus gemeint. Das ist unser Schutzschild. Und schließlich fünftens der Helm des Heils. Da meinte Paulus der Gewissheit, dass der Herr seine Leute zum Ziel bringt. Der Helm der Heilsgewissheit, den Gott uns schenkt durch seine Verheißung. Und schließlich das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, die Bibel. Das war die Ausrüstung. Und Paulus hatte gesagt, damit seid ihr gut gerüstet. Mit dem Gürtel der Wahrheit, dem Panzer der Gerechtigkeit, den Stiefeln des Glaubens, den Stiefeln des Evangeliums, dem Schild des Glaubens, dem Helm der Heilsgewissheit und dem Schwert des Geistes. Das ist die ganze Waffenrüstung des Christen. Und damit sind wir ausgestattet. Und bis dahin waren wir gekommen. Und damit waren wir auch fast ans Ende des Epheserbriefs gekommen. Jetzt bleiben nicht mehr viele Verse übrig. Und darum also die Frage, wie wird Paulus jetzt landen? Was stellt er an den Schluss? Und das sehen Sie auf Ihrem Zettel vor sich. Da geht es in Vers 18 dann so weiter. Nachdem er den letzten Teil der Waffenrüstung benannt hat, sagt Paulus, betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und im Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Und dann kommt noch ein ziemlich persönlicher Nachtrag, den wir uns nächsten Sonntag angucken. Aber das ist sozusagen die letzte große theologische Aussage, die Paulus hier macht. Vorher hatte er über den Helm des Heils gesprochen und über das Schwert des Geistes. Und jetzt sagt Paulus, nicht. Und jetzt nehmt auch noch den Rucksack des Gebets. Oder hüllt euch jetzt ein in den Kampfmantel des Gebets. Offensichtlich beschreiben diese Verse also nicht noch einen weiteren siebten Ausrüstungsgegenstand. Dann hätte Paulus das noch mit irgendeinem äußeren Objekt verbunden. Sondern diese Verse, Sie sehen das, die setzen nochmal neu an. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Beobachtung, die müssen Sie unbedingt festhalten. Das Gebet ist nicht einfach noch ein weiterer Teil der Waffenrüstung, den man hinzufügen könnte, sondern das Gebet muss den Gebrauch der gesamten Waffenrüstung begleiten. Verstehen Sie, es ist ein Unterschied, ob Paulus einfach sagt, und jetzt auch noch das Gebet als Rucksack des Gebets, sondern jetzt setzt er neu an und sagt, das waren die sechs Ausrüstungsgegenstände. Und jetzt sagen wir grundsätzlich, betet alle Zeit. Das heißt, wenn ihr mit dieser Waffenrüstung richtig umgehen wollt, dann kann das nur in einem Leben geschehen, das vom Gebet geprägt ist. Und das ist jetzt ganz wichtig, diese Rüstung zu kennen, sie sogar im Schrank hängen zu haben, ist ja das eine. Aber diese Rüstung anzuziehen, sie einzusetzen, sie zu gebrauchen, ist noch etwas anderes. Und die Frage an uns lautet, leben wir bewusst und aktiv mit dieser Rüstung? Tun Sie das? Paulus sagt, Leute, wenn ihr so leben wollt, und wenn ihr nicht so lebt, dann werdet ihr scheitern in diesem Kampf. Wenn ihr so leben wollt, dann schafft ihr das nicht aus eurer eigenen Kraft. Dann schafft ihr das nicht mit eurer eigenen Erfahrung. Sondern dann braucht ihr einen engen Draht, eine innige persönliche Verbindung zu dem, der euch diese Waffenrüstung zur Verfügung gestellt hat. Betet alle Zeit. Verstehen Sie, das ist der Zusammenhang. Paulus sagt, nur so könnt ihr mit und in dieser Waffenrüstung leben. Als Menschen des Gebets. Kürzlich las ich von einem arabischen Fürsten, der vor langer Zeit in Kairo lebte. Er war sehr krank, er ging zum Missionar, das war ein Arzt. Und er untersuchte ihn und stellte eine Krankheit fest und gab ihm dann ein Rezept mit auf den Weg und sagte, nimm das. Und der arabische Fürst ging fröhlich mit seinem Rezept von dann. Er wusste, jetzt wird es bald besser werden. Nach einer Woche traf ihn der Missionar und sagte, na, wie steht's? Überhaupt nichts besser geworden. Der Missionar sagt, Mensch, hast du denn nicht mein Rezept genommen? Und der Fürst antwortete ihm, ja doch, ich habe es doch genommen. Ich habe den ganzen Zettel, auf dem dein Rezept stand, Schnipsel für Schnipsel aufgegessen. Dem Manne konnte geholfen werden. Und er kann auch uns helfen, denn er bietet uns ein sehr gutes, schlichtes Beispiel. Sie wissen, was ich damit sagen will. dass die geistliche Waffenrüstung in der Bibel steht, dass wir diese geistliche Waffenrüstung kennenlernen, dass wir sie studieren, dass wir sie wieder auf dem Papier haben und uns vielleicht Notizen noch auf dem Papier machen. Das ist unbedingt nötig. So wie das Rezept unbedingt nötig war. Aber es reicht allein nicht aus. Wichtig ist, dass wir mit dieser geistlichen Waffenrüstung leben. Dass wir sie bewusst gebrauchen. Dass wir aktiv darin kämpfen. Und damit das wirklich geschieht, sagt Paulus, brauchen wir eine enge Verbindung zum Herrn Jesus Christus. Nur so wird es gehen. Und darum stellt Paulus an das Ende dieses großen, großen Briefes, wie ein dickes, rotes Ausrufezeichen, dass wir das ja nicht überlesen, dass wir das ja nicht vergessen, nochmal diese Erinnerung an das Gebet. Und wie er das tut. Er geht im wahrsten Sinne des Wortes aufs Ganze. Wenn Sie eine Überschrift zu diesem Text suchen, könnten Sie sagen, Gebet geht aufs Ganze. Innerhalb eines Verses benutzt Paulus viermal das griechische Wort für alles. Also die Grundform Panta. Viermal, schauen Sie mal hier, betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und sagt dazu mit aller Beharrlichkeit und im Flehen für alle Heiligen. Das ist kein Zufall. Paulus sagt damit, wenn du das Gebet ernst nehmen willst und wenn du in diesem Kampf bestehen willst, dann musst du es wirklich von ganzem Herzen tun, ganz. Du musst das Gebet total ernst nehmen. Und wir sehen hier richtig, wie der Apostel uns sein Anliegen ins Herz hinein tragen will, es uns ins Herz hinein brennen will. Das Erste, was er uns damit sagt, ist, sei treu im Beten. Wenn Sie das mitschreiben wollen, das ist das Erste, sei treu im Beten. Betet alle Zeit. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus an anderer Stelle. Und damit meint er natürlich nicht, dass wir mit geschlossenen Augen durch die Welt laufen. Aber Paulus beschreibt hier eine Haltung. Wenn Sie so wollen, er beschreibt einen Lebensstil, den er uns ans Herz legt. Er sagt, du, dein ganzes Leben und dein ganzes Denken soll vom Beten bestimmt und vom Beten begleitet sein. Das meint er. Also Beten ist nicht einfach so, dass ich an bestimmten Punkten des Tages mal ein Ritual vollziehe. Nach dem Motto, ich habe meinen Rosenkranz immer dabei und wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich ihn durch. Beten heißt nicht ein Formalismus, mit dem ich zu bestimmten Zeiten bestimmte Wörter einfach sage, um es gesagt zu haben. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 7 mal gesagt, ihr sollt nicht viel plappern wie die Heiden. Also plappern, was heißt das? Plappern heißt nicht, dass ich mein Herz ausschütte. Dazu fordert mich die Bibel ständig auf, schüttet euer Herz vor ihm aus. Ihr dürft zu Gott sprechen, ohne immer auf die Einhaltung bestimmter grammatikalischer Regeln zu achten. Ihr dürft ihm alles sagen, was euch auf dem Herzen liegt, macht die Bibel immer wieder deutlich. Aber plappern heißt etwas anderes. Plappern heißt, dass ich Formeln ohne Herz gebrauche. Dass ich meine, wenn ich irgendwelche bestimmte Gebete heruntersage, herunterrattere, dass das Gott schon automatisch irgendwie beantwortet. Aber das ist nicht damit gemeint, seid treu im Beten, betet alle Zeit, sondern das meint die persönliche Lebensverbindung mit Jesus Christus und zu dem Vater im Himmel. Und diese echte persönliche Lebensverbindung findet ihren hervorragenden Ausdruck im Gebet. Diese Verbindung, die ist da. Auch wenn ich nicht gerade in der Bibel lese, wenn ich nicht im Gottesdienst sitze, wenn ich nicht vielleicht ein Gespräch über den Glauben führe, sie ist trotzdem da. Ja, da erlebe ich eine besondere Freude, einen besonderen Erfolg. Und im Stillen sage ich, Mensch, danke Herr, dass das geklappt hat. Oder eine Schüler ist kurz von der Mathearbeit. Der Lehrer geht schon durch die Reihen und teilt die Zettel aus. Und da sagt er immer schnell, Herr, bitte, bitte hilf mir, lass mich jetzt durchkommen. Betet alle Zeit. Oder der Geschäftsmann auf dem Weg in ein schwieriges Meeting. Der sieht schon die Eingangstür, hinter der die Geschäftspartner sitzen. Und er sagt nochmal, bitte, bitte gib mir jetzt einen klaren Kopf, Herr. Bring mich da durch, lass es richtig werden. Oder der Arbeiter, der Angst hat vor seinem Chef. Und da kommt er schon wieder rein mit hochrotem Kopf. Und er sagt, Herr, gib mir jetzt Ruhe, dass ich reagieren kann. Oder Eltern, deren Kind sich plötzlich verletzt hat, die ein Stoßgebet ausrufen. Herr, bitte beschütze es, gib, dass wir jetzt schnell das Richtige machen. Jesus, hilf. Oder ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon so gegangen ist, wenn man so den Eindruck hat, man ist gerade einer Kollision mit einem anderen Auto entgangen. Dass man oft sagt, Herr, danke, oh weia. Ja, betet alle Zeit. Diese Verbindung, meint Paulus. Oder wenn man eine Enttäuschung gerade erlebt hat, dass man sagt, Herr, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, Jesus? Oder wenn Sie mit einem Nichtchristen sprechen und versuchen, ihm das Evangelium zu sagen, dass Sie still für sich beten, Herr, lass ihn doch was kapieren. Lass mich doch jetzt die richtigen Worte für ihn finden. Jeder von uns hat da seinen eigenen Stil, das auszudrücken. Aber verstehen Sie, es geht um diese Haltung. Betet alle Zeit, lebt in dieser Verbindung mit dem Herrn. Und oft ist das so, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt oder ein Feuerwehrauto, dann sagt meine Frau einfach oft, Mensch, jetzt lass uns doch still mal für den beten, der da drin sitzt. Das kann man dann laut machen, je nachdem, ob gerade einer dabei ist oder nicht. Oder wenn im Fernsehen was Schlimmes man gerade gesehen hat, dass dann einer sagt, Mensch, komm, wir wollen jetzt beten, mal schnell. Diese Haltung, meint Paulus, wir sollen leben in einer beständigen Verbindung zum Herrn. Das ist nichts Verkrampftes, nichts Formalistisches. Das ist eine persönliche Lebensverbindung, das meint er hier. Seid treu im Beten, betet alle Zeit. Diese persönliche Gemeinschaft, die beginnt nicht erst im Himmel. Da wird sie in ganz anderer Vollkommenheit von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Das wird noch was ganz anderes sein, als das, was wir hier haben. Aber die persönliche Lebensverbindung mit dem Herrn Jesus Christus beginnt für seine Leute schon hier. Und das meint Paulus. Seid treu im Beten. Betet alle Zeit. Und dieses beständige Beten kann wachsen, wenn wir auch regelmäßig das Zwiegespräch mit unserem Herrn suchen. Bei vielen Christen hat sich darum die sogenannte stille Zeit bewährt. Dass man versucht, einmal am Tag einen Ort, eine Zeit zu finden, wo man sich mit der Bibel kurz zurückzieht, etwas liest und dort eine ganz gezielte Gebetszeit hat. Gott dankt für die Dinge, die er einem geschenkt hat, ihn ehrt, seine Fürbitte tut. Das hat sich bewährt. Und es ist besser, sagen viele erfahrene Christen, dieses regelmäßig und kurz zu machen, als gar nicht. Als sich die Hürde so hoch zu stecken, du musst jetzt eine Stunde beten, dass man sagt, das schaffst du jetzt sowieso nicht. Wie gesagt, das ist kein starres Gesetz, das ist auch nicht eine Schluckimpfung. Heute hast du die stille Zeit gemacht, jetzt kann nichts passieren am Tag. Aber es ist eine Hilfe, um unseren Herrn besser kennenzulernen und um seinen Willen für unsere verschiedenen Entscheidungsfragen, die uns ja ständig auf der Tagesordnung stehen, besser zu erkennen. Und deshalb ist diese stille Zeit auch mal wieder umkämpft und wir dürfen uns da nicht entmutigen lassen. Und wir dürfen immer wieder neu anfangen. Seid treu im Beten, sagt Paulus. Betet alle Zeit. Und dann das Zweite, was Paulus ans Herz legt. Er sagt, zweitens, sei fleißig im Beten. Betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Mit allem Gebet und Flehen. Gott hat uns in seinem Wort viele Möglichkeiten gezeigt, wie wir beten können. Allein und in Gemeinschaft, mit gesprochenen Worten oder mit gesungenen Worten. Sie können beten in verschiedenen Körperhaltungen, sitzen, stehen, knien. Kommt alles in der Bibel vor. Wenn wir nur mit anderen zusammen beten, sollten wir darauf achten, dass wir sie durch unsere Gebetshaltung nicht irritieren und vom Gebet wieder ablenken. Mit allem Gebet, sagt Paulus. Und es gibt auch verschiedene inhaltliche Anliegen des Gebets. Wir machen das den Kindern immer klar mit der sogenannten Hand des Gebets. Der Daumen stützt die Hand. Das ist das Lob Gottes, die Anbetung. Dass wir Gott ehren. Dass wir ihm sagen, Herr, du bist unser König. Dich wollen wir loben und ehren. Der Zeigefinger zeigt auf andere. Damit sündigen wir. Und darum erinnert uns der Zeigefinger an das Sündenbekenntnis, das ins Gebet hineingehört. Der Mittelfinger ist der längste. Am meisten Platz einnehmen darf unser Dank. Der Mittelfinger erinnert uns daran, vergiss das Dankgebet nicht. Am vierten Finger haben wir den Ring, der für die Beziehung zu einem anderen Menschen stehen kann. Und so erinnert uns der Ringfinger an die Beziehung, in denen wir leben. Die Fürbitte für andere. Und schließlich der kleine Finger, wir dürfen auch für uns selber beten. Und uns sollen dem Herrn alles hinlegen, was uns bewegt. Also der Daumen für das Lob und die Anbetung, der Zeigefinger das Sündenbekenntnis, der Mittelfinger für den Dank, der Ringfinger für die Fürbitte, die Beziehung zu anderen und der kleine Finger für die Bitten auch für uns selbst. Das dürfen wir auch. Betet alle Zeit mit allem Gebet. Das schließt all diese verschiedenen Formen ein. Und Paulus verwendet deswegen hier auch bei Gebet den Oberbegriff für Beten. Es gibt viele Begriffe für Beten im Griechischen, aber das ist der zusammenfassende Begriff. Und dann sagt er, so unterschiedlich diese Gebetsorten auch sein mögen, eines ist ihm gemeinsam. Echtes Gebet geschieht im Geist, das heißt im Heiligen Geist. Jeder Christ, sagt die Bibel, hat den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist haben wir die direkte Verbindung zum Vater. Und darum, wenn wir beten, dürfen wir wissen, dass durch den Heiligen Geist Gott es hört. Da steht die Verbindung. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir den Heiligen Geist. Den direkten Draht zum Vater im Himmel und zu seinem Sohn Jesus Christus. Und der sorgt dafür, dass unsere Gebete richtig bei Gott ankommen. Auch wenn wir manchmal etwas verquer beten. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass alles richtig ankommt. Und er schenkt uns das Vertrauen, Gott als Vater anzurufen. Darum seid fleißig im Beten mit allem Gebet und Flehen im Geist. Und jetzt kommt etwas Seltsames. Obwohl wir als Christen den Heiligen Geist haben, verhalten wir uns oft so widersprüchlich. Mir geht das jedenfalls so. Ja, wir kennen genau den Wert des Gebets. Wir kennen die ganzen vielen Bibelstellen, die davon reden. Und trotzdem lassen wir uns so leicht und so oft vom Beten abhalten und ablenken. Das ist kein Wunder, dass der Teufel ein Interesse daran hat, uns vom Gebet abzubringen, denn der Teufel will ja gerade, dass wir die geistliche Waffenrüstung nicht nutzen, dass wir kraftlos sind in unserem Christsein, dass wir so schlaff und müde und selbstbezogen vor uns hin tingeln, das will er. Und Paulus weiß natürlich, wie leicht wir uns vom Beten ablenken lassen. Paulus weiß, wie oft wir schlafen, wenn wir eigentlich beten sollten. Und für Schlafen können Sie alle möglichen anderen Dinge auch noch einsetzen. Und darum gibt uns der Apostel einen dritten Auftrag. Er sagt drittens, sei wachsam im Beten. Das ist das nächste. Und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit, steht hier. Seid wachsam im Beten, Leute. Beim Beten nachlässig werden, sogar einschlafen, tja, das hat im Apostelkreis Tradition. Es gab eine Szene, auf die Paulus hier wahrscheinlich anspielt, die Sie alle kennen. Und zwar war das jener Abend vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Können wir nachlesen, Matthäus 26, wo Jesus dann in Vers 38 sagt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Sie sollten beten und er geht dann einen Schritt weiter, um für sich zu beten, die Jünger sollen für ihn beten. Und sie wissen, wie das weitergeht, er kommt zurück und findet sie schlafend. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Mensch, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann kommt dieser Aufruf, wachet und betet, wie Paulus hier. Seid wachsam im Gebet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Euer Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann pennen sie wieder ein und Jesus kommt wieder zurück und dann lässt er sie schlafen. Und dann sagt er am Ende, ach, wollt ihr jetzt weiter schlafen und weiter ruhen? Verstehen Sie, das hatte Tradition im Apostelkreis und Paulus greift das hier auf und das zeigt uns, wir sind nicht die Ersten, die Probleme haben mit der Wachsamkeit und mit der Beharrlichkeit beim Beten. Wir sind nicht die Ersten. Das ist tröstlich, das ist aber auch zugleich beschämend. Und deswegen will Paulus uns hier aufrütteln. Mehr noch, er will uns wachrütteln. Weil Paulus weiß, wie stark unsere Einsatzfähigkeit im geistlichen Kampf beeinflusst wird von unserem Gebetsleben. Und deswegen sagt er uns dieses dritte, sei wachsam im Gebet. Beharrlich. Wisse, wie sehr du gefährdet bist, einzuschlafen, müde zu werden, nachlässig zu werden. Wissen wir doch alles von uns. Und die Formulierung, die er verwendet, die erinnert fast an einen Soldaten, der im Krieg auf seinem Posten bereitstehen soll. Sei wachsam, bleib auf deinem Posten. Das ist gemeint. Und dabei sollen wir uns gegenseitig helfen in der Gemeinde, dass wir munterer werden im Gebet, treuer, beharrlicher. Es ist wichtig für unsere Gemeinde, dass solche Beter da sind. Es ist wichtig für das geistliche Wachstum unserer Gemeinde. Es ist wichtig für den Frieden in unserer Gemeinde. Es ist wichtig für die Klarheit der Ausrichtung in unserer Gemeinde, dass wir solche Beter haben und möglichst alle zu solchen Betern immer mehr werden. Also, das ist der Schlussakzent des Epheserbriefs. Eine leidenschaftliche Aufforderung zum Beten. Sei treu, bete alle Zeit, sei fleißig, mit allem Gebet und Flehen im Geist, sei wachsam und wach dazu mit aller Beharrlichkeit. Und dann bleibt noch eine vierte und letzte Aufmunterung, ein vierter Auftrag. Und dabei, das ist interessant, legt uns Paulus an dieser Stelle eine Ausrichtung des Gebets besonders ans Herz. Das ist hier der Ringfinger, also die Fürbitte, der vierte Finger. Das vierte ist, sei fürsorglich beim Beten. Das ist das vierte und letzte. Sei fürsorglich beim Beten. Er sagt nämlich, im Flehen für alle Heiligen. Und hier kommt nochmal der Ausdruck Flehen vor, wie schon zwei Zeilen weiter oben. Flehen, das ist ein eindringliches Bittgebet, das ist eigentlich Flehen. Und diese Bedeutung hat sich im deutschen Wort ganz gut gehalten. Ja, wenn man sagt, ich flehe dich an, dann heißt das dringlich bitten. Das ist, entspricht auch genau dem griechischen Wort, das hier steht. Und Paulus legt uns nun das in diesem Zusammenhang besonders ans Herz. Und er sagt, viertens, du sei fürsorglich beim Beten. An anderen Stellen hat Paulus andere Finger des Gebets hervorgehoben, herausgehoben. An dieser Stelle fordert er uns zur Fürbitte auf. Und noch genauer, er fordert uns hier zur Fürbitte für die Mitchristen auf. Hier steht nämlich, sehen Sie genau hin, im Flehen für alle Heiligen. Und mehr noch, er fordert uns zur Fürbitte für alle Mitchristen auf. An anderer Stelle sagt ja auch die Bibel, wir sollen zum Beispiel für Nichtchristen beten, dass sie zum Glauben kommen. Oder wir sollen für die Obrigkeit beten. Also egal, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind, dass sie ihre Arbeit gut machen. Aber hier fordert Paulus uns in diesem Kontext besonders dazu auf, für die Mitchristen zu beten, und zwar für alle Mitchristen. Und ich habe mich gefragt, warum spannt er den Bogen hier so weit? Und es gibt eine Antwort darauf. Überlegen Sie mal, der Epheserbrief ist die große programmatische Epistel über die Gemeinde Jesu auf Erden. Wenn Sie das Wesen der Gemeinde verstehen wollen, müssen Sie den Epheserbrief studieren. Die große programmatische Gemeindeepistel ist das. Also über diesen einzigartigen Organismus, in dem völlig fremde und verschiedene Menschen einzig und allein dadurch zu einer Familie zusammengebunden werden, wie wir hier zum Beispiel, weil wir an Jesus Christus als unseren Retter und König glauben. Das bindet uns zusammen. Das macht uns zur Gemeinde. Und diese Gemeinde Jesu ist unteilbar. Diese Gemeinde Jesu hat ihre innere Einheit, ihre wahre Einheit in unserem Herrn selbst. Und darum hat Jesus uns eine Verantwortung füreinander gegeben. Und die muss gerade in diesem Gemeindebrief, dem Epheserbrief, besonders hervorgehoben werden. Ihr gehört nun zu diesem einzigartigen Gebilde der Gemeinde Jesu Christi. Und nun seid fürsorglich füreinander und betet füreinander. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich die anderen mit. Und liebe Leute, das darf uns nicht gleichgültig sein, wie es unseren Familienmitgliedern in China geht. Wir können nicht einfach sagen, China ist weit. Und ich kenne Leute wie zum Beispiel Wolfgang Bühne, die regelmäßig Reisen nach China machen, um dort evangelistische Literatur zu verbreiten. Und die haben jetzt in China dort so eine Art Druckerei extra eingerichtet, um dort gute geistliche Literatur, zum Beispiel auch von Wilhelm Busch, die evangelistischen Predigten, auf Chinesisch zu drucken. Weil sie wissen, wir gehören zusammen und wir müssen unsere Mitchristen dort stärken und stützen. Es darf uns nicht gleichgültig sein, wie christliche Missionare in Pakistan bedroht sind. Aber es darf uns auch nicht gleichgültig sein, welche Sorgen die Mitchristen in unserer Stadt haben. Und was die Glaubensgeschwister gerade bewegt, die 60 und 100 Kilometer von Hannover entfernt wohnen und vielleicht regelmäßig hier zum Gottesdienst herkommen. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und schauen Sie, was wir füreinander tun können, das ist oft sehr begrenzt. Manchmal können wir auch uns praktisch helfen, das ist oft sehr begrenzt. Aber es gibt ein Mittel, es gibt einen Dienst, der ist ausgesprochen wirkungsvoll und der ist trotzdem jedem Christen möglich. Den können auch Leute tun, die ganz krank sind und ganz alt und überhaupt nicht mehr flexibel und beweglich. Und das ist die Fürbitte. Und so für andere einzutreten, seid fürsorglich im Gebet, wissen Sie, das ist auch Arbeit. Das braucht Selbstdisziplin, da muss ich mir Zeit nehmen dafür, ich muss dran denken, ich muss mich informieren, damit ich weiß, was der andere braucht, wie es ihm geht. Beten ist Arbeit und deswegen hat Paulus das mal so gesagt in Römer 15, Vers 30. Da hat er gesagt, ich ermahne euch aber durch unseren Herrn Jesus Christus, liebe Brüder, und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Ihr helft mir kämpfen, wenn ihr für mich betet, sagt Paulus. Und so wie Paulus die Gebetshilfe seiner gläubigen Zeitgenossen brauchte, so brauchen wir Christen heute die Gebetshilfe unserer gläubigen Zeitgenossen. Und dadurch können wir einander wirklich unterstützen, uns helfen zu kämpfen, uns helfen den geistlichen Kampf zu führen und die geistliche Waffenrüstung in Anschlag zu bringen. Und darum notiert Paulus hier diese vierte Aufforderung, diese vierte Ermutigung. Er sagt, sei fürsorglich beim Beten. Er könnte auch sagen, sei weitherzig beim Beten. Und weitherzig nicht in dem Sinne, lass fünfe gerade sein, was die inhaltliche Lehre angeht, die Lehre mit EH, sondern sei weitherzig, dass du wirklich deine Geschwister im Blick hast und dass du sie nicht vergisst und dass du ihr Anliegen immer wieder vor den Herrn bringst. Flehe für alle Heiligen. Und damit ist nicht einfach nur so ein Lippengebet gemeint nach dem Motto, ach, und lieber Herr, und segne alle Mitchristen, Amen. Sondern diese Fürbitte, die kann und soll auch persönlich zugespitzt sein. Und das macht Paulus zum Schluss an seinem eigenen, ganz persönlichen Beispiel deutlich. Schauen Sie mal, es ist doch interessant. Es reicht ihm nicht, wenn die Epheser allgemein für alle Heiligen beten. Da wäre Paulus ja schon drin, er gehört ja auch zu allen Heiligen. Sondern was fügt er dann hinzu? Das ist so, so gut zu sehen. Er sagt, betet alle Zeit im Flehen für alle Heiligen und dann Vers 19 und fügt hinzu und für mich. Das ist so bewegend. Dieser Zusatz, und für mich, sagt er. Und hier macht Paulus uns deutlich, Leute, dieses Gebet, diese Fürbitte ist oft ganz persönlich ausgerichtet. Und ich möchte Sie fragen, für wen beten Sie? Für wen beten Sie regelmäßig? Welchen Mitchristen tragen Sie regelmäßig vor den Herrn? Das ist mir immer eine riesige Freude, wenn mir das jemand sagt, vielleicht nach einer Predigt oder wenn man ihn sonst wo trifft. Westfug, ich bete für Sie. Manchmal kenne ich die Leute gar nicht und die sagen, die haben irgendeine Kassette gehört oder einen Artikel gelesen, sagen sie. Und seitdem bete ich für Sie. Und ich sage, Mensch, das ist gut, machen Sie es bitte weiter. Verstehen Sie, das ist keine Kleinigkeit, es kommt durchaus drauf an. Und manchmal, wenn ich mit dem einen oder anderen am Freitag oder Samstag noch was Organisatorisches zu sprechen habe, haben Sie ja schon oft erlebt, dass ich dann gesagt habe, Predigt ist noch nicht fertig, bitte beten Sie mit für die Predigt. Wissen Sie, das ist keine Floskel, sondern ich brauche das. Die Predigt braucht es. Sogar Paulus bittet drum, dass man für seinen Dienst betet. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, wenn Sie das nicht sowieso schon machen, eine Fürbitteliste anzulegen. Das ist kein stures Gesetz, aber das kann eine sehr, sehr praktische Hilfe sein, dass man sich eine Liste anlegt und vielleicht die verschiedenen Anliegen auf die Wochentage aufteilt oder seine Gebetsanliegen nach bestimmten Kategorien dann ordnet, Freunde und Missionare und Gemeinde und wie auch immer. Ich habe ein interessantes Buch gefunden von einem gläubigen Professor für Neues Testament in Amerika, Don Carson, über die geistliche Reformation der Christen. Und dort schreibt er auch etwas über seine eigene Fürbitte. Und er hat für seine Fürbitte, finde ich, eine gute Methode entwickelt. Er sagt, er hat einen Ordner und da hat er vier Abteilungen. In der ersten Abteilung, in diesem Ordner, wo er die Sachen einheftet, da hat er eine Liste der Leute, mit denen er regelmäßig zusammen ist. Und da steht ganz oben seine Frau drauf, dann kommen die Kinder, dann die Verwandten, dann etliche engere Freunde, die über die ganze Welt verteilt sind, seine Ortsgemeinde und das Seminary, also die Universität, auf der er lehrt. Das ist sozusagen die erste Abteilung. Und dann hat er eine zweite Abteilung, sagt er, da stehen so Anliegen drauf, die von Zeit zu Zeit ändern. Also beispielsweise, wenn er an einem bestimmten Buchprojekt arbeitet oder wenn eine Evangelisation vorbereitet wird. Das kommt in die zweite Kategorie. Dann hat er eine dritte Kategorie. Das ist die Liste der Studenten, für die er jeweils in dem Semester besonders als seelsorgerlich verantwortlich ist, dass er für die auch regelmäßig beten kann. Und dann hat er noch eine vierte Liste. Da kommen Briefe rein, in alphabetischer Reihenfolge, also Gebetsbriefe, Freundesbriefe und so weiter. Und er sagt dann seinen Studenten immer, wenn Sie wollen, dass ich in ein paar Jahren noch für Sie bete, müssen Sie mir regelmäßig Ihre Briefe schicken. Da habe ich Ihre Anliegen dann drin. Und er sagt, das ist seine Hilfe, sein Handwerkszeug gewissermaßen für die Fürbitte, sagt dieser Professor für Neues Testament. Und er sagt, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Für ihn ist dieses System gut. Und dann fügt er noch diesen Satz hinzu. Er sagt, I need not to enlarge it more, I need to use it more. Also ich muss nicht mein System verfeinern, ich muss es häufiger anwenden. Und das hat mich getröstet. Ich habe es auch schon mit etlichen Systemen von Gebetslisten versucht. Und ich ertappe mich dann auch oft dabei, dass ich eine schöne Liste habe, aber dass die Liste dann auch oft nicht in der Intensität genutzt wird, wie es eigentlich sein sollte. Und das Gute ist, wir dürfen bei Gott immer wieder neu anfangen. Wir dürfen sagen, Herr, es soll ab morgen und ab heute soll es wieder regelmäßig werden mit der Fürbitte für die Mitchristen. Verstehen Sie, nicht im Sinne eines krampfhaften Gesetzes oder so. Aber Paulus sagt, Leute, das ist wichtig. Betet füreinander. Lasst das Praxis werden. Und geht nicht gedankenlos darüber hinweg. Paulus sagt hier, und für mich. Das heißt, wenn ihr eine Gebetsliste habt, schreibt meinen Namen drauf. Und dann nennt Paulus am Schluss das spezielle Gebetsanliegen, das ihm besonders wichtig ist. Und das will ich Ihnen noch sagen am Ende. Paulus befindet sich in einer dramatischen Situation. Er schreibt diesen Epheserbrief aus dem Gefängnis. Und das spiegelt sich in diesem Vers 20 wieder, wo Paulus sagt, dessen Bote, ich bin also Bote des Evangeliums in Ketten, ein Botschafter in Ketten. Ein Botschafter, damals wie heute, der trug bei offiziellen Anlässen oft die Insignien seines Herrn, in dessen Auftrag er unterwegs war. Also zum Beispiel eine Goldkette oder einen ehrwürdigen Mantel. Und Paulus sagt, ich bin der Botschafter in Ketten. Das ist meine Botschafterausrüstung gewissermaßen. Ich repräsentiere den Herrn der Ketten. Schmerzende Eisenketten waren das. Ketten, die sich oft in den Hals hineingruben und dort Entzündungen und Eiterungsprozesse auslösten bei den Gefangenen, die mit diesen Ketten angebunden waren. Und Paulus sagt, ich bin der Botschafter in der Kette. Das sind meine Insignien. Denn ich repräsentiere den König, der sich anketten ließ und foltern ließ und kreuzigen ließ und töten ließ für unsere Schuld. Dessen Botschafter bin ich in der Kette. Und ich bitte nun, denkt an mich, betet für mich. Und interessant, er betet hier nicht um Befreiung aus dem Gefängnis. Das wäre auch geistlich völlig legitim gewesen, zu sagen, bitte betet, dass ich freikomme. Wir dürfen auch für unsere ganzen menschlichen Bedürfnisse bitten. Betet für mich, dass ich wieder gesund werde. Betet für mich, dass ich aus der Arbeitslosigkeit rauskomme. Betet für all diese praktischen Dinge, das dürfen und das sollen wir. Aber Paulus macht es an dieser Stelle nicht. Er hat hier noch ein höheres Ziel. Worum bittet er? Er betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde, also das Verkündigungswort, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie es muss. Paulus sagt, bitte betet für mich, dass ich klar und unverfälscht, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, das Evangelium verkünde. Bitte, bitte betet für mich, Leute. Und zweimal taucht hier das Wort auf, freimütig. Da steht im Griechischen Paresia. Paulus sagt, bitte betet darum, dass ich mit Paresia predige, freimütig. Und wissen Sie, was das heißt? Freimütig, das bedeutet, ohne falsche Zurückhaltung. Freimütig, das heißt, ohne Einschränkung. Freimütig, das heißt, ohne Menschenfurcht. Freimütig verkündigen, das heißt, ohne dass ich nach menschlicher Ehre und Anerkennung schiele. Unsere Predigten sind oft so diplomatisch und wir wollen keinem auf die Füße treten. Nun gut, wir sollen uns auch nicht bewegen wie der Elefant im Porzellanladen, aber wir sollen die Wahrheit sagen. Und Paulus sagt, Leute, bitte betet für mich, dass ich mit Paresia predige. Dass ich nicht Angst habe, wenn ich eine Sache zu deutlich sage, dass ich dann wieder noch mehr Ärger bekomme, sondern dass ich das sage, was ich sagen muss, aufgrund dessen, was Christus uns in seinem Wort aufgetragen hat. Bitte betet dafür. Und als ich das las und diesen Text studierte, da musste ich denken, Mensch, sogar Paulus hatte es nötig, dass für seine Verkündigung gebetet wurde. Das war ja nicht nur so ein höflicher Satz, den er hier eingeschoben hat. Er hat es ja ernst gemeint. Sogar Paulus hat es nötig. Die Leute haben vielleicht gedacht, ach, der Apostel, der macht das schon. Wenn der Apostel nicht predigen kann mit Paresia, wer soll's dann? Und Paulus sagte, bitte betet, dass ich mit Paresia predige. Und wenn er es nötig hatte, wie viel mehr wir, die wir ihm als Prediger nacheifern wollen. Und darum möchte ich Sie bitten, reservieren Sie, wenn möglich, auf Ihrer Liste auch einen Platz für uns Prediger. Dass wir wirklich mit Paresia predigen, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist oft umkämpft. Und bitte beten Sie auch für die Studenten unserer ART. Dass sie zu Menschen werden, die das Evangelium mit Paresia weitergeben. Deswegen ist es auch wichtig, dass Sie die ART kennen und dass wir da eine Verbindung haben zwischen Gemeinde und Akademie. Und bitte beten Sie für weitere Studenten, dass der Herr weitere Menschen bereit macht, in diesen Dienst einzutreten, um zu lernen, mit Paresia zu predigen. Bitte beten Sie mit dafür. Aber denken Sie auch an die anderen Mitchristen, die der Herr Ihnen zur Fürbitte aufs Herz legt. Vielleicht haben Sie gerade eine Verbindung zu einem speziellen Missionswerk. Dann studieren Sie doch, was dieses Missionswerk Ihnen regelmäßig schickt und notieren Sie sich einige Anliegen. Vielleicht wissen Sie von einem Mitchristen, der in einer besonderen Krankheitssituation ist. Bitte, Paulus fordert uns hier auf, wir sollen flehen für alle Heiligen, wir sollen fürsorglich, weitherzig sein. Nicht einfach nur unsere Situation sehen, nicht auch nur unser engstes Umfeld, sondern Paulus sagt, ihr habt eine Verantwortung füreinander. Und bitte beten Sie darüber hinaus dann auch für die anderen Menschen, die Gott an ihren Weg gestellt hat, die noch nicht seine Kinder sind, die also noch nicht zu den Heiligen gehören. Verwandte, Nachbarn, Schüler, Kollegen, wen auch immer, wir dürfen für sie alle beten. Oder wenn wir in der Straßenbahn einen Menschen sitzen, der uns vielleicht deswegen gerade auffällt, weil er so besonders traurig und verzweifelt aussieht. Und es gibt möglicherweise keine Chance, jetzt ihn anzusprechen. Dann können wir doch beten und sagen, Herr, du siehst diesen Mann da hinten, der sieht so kaputt aus. Bitte, bitte gib ihm eine Chance, dich irgendwie zu finden und dein Evangelium kennenzulernen. Betet alle Zeit, sagt Paulus. So darf ich das zum Schluss nochmal zusammenfassen. 4 Aufträge, 4 Aufmunterungen legt uns der lebendige Gott heute Morgen mit diesem Bibeltext ans Herz. Es wird sich noch viel bewegen und ändern, wenn wir diese Aufträge ganz neu ernst nehmen. Es wird sich viel bewegen. Und dann werden wir einander noch viel mehr helfen können, die geistliche Waffenrüstung so zu gebrauchen, wie der Herr es will. Erstens, sei treu beim Beten. Zweitens, sei fleißig beim Beten. Drittens, sei wachsam beim Beten. Und viertens, sei fürsorglich beim Beten, weitherzig. Manchmal brauchen wir eine neue Ermutigung, das Gebet wieder aufzunehmen. Und die größte Ermutigung bekommen wir, wenn wir auf Gott selbst sehen. Wenn wir uns immer wieder diese Wahrheit vor Augen führen lassen. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns jederzeit hört. Wir haben einen allmächtigen Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Und das haben auch die Kinder in einem kleinen afrikanischen Ort erfahren, ganz in der Nähe des Äquators. Damit schließe ich jetzt. Eine junge Mutter, war bei der Geburt gestorben. Ihr Baby war viel zu früh gekommen. Und dieses mutterlose Baby hatte noch eine kleine Schwester, etwa 2 Jahre älter. Und die Hebamme und Missionarin, die dabei war, die das mitgekriegt hatte, sagt, es gab keinen Inkubator. Und selbst wenn wir einen Inkubator gehabt hätten, um dieses kleine, viel zu früh Geborene zu wärmen, wir hätten keinen Strom gehabt. Und die Nächte waren oft sehr kalt. Jetzt hatten wir da das kleine Baby. Ja, setzt euch ruhig hin, dann hört ihr das auch noch mit. Da war in Afrika ein kleines Baby, hatte die Mutter bei der Geburt verloren. Und man konnte es nicht wärmen, es war ganz kalt, die Missionare hatten keine Möglichkeiten. Und dann ging eine Frau, um mit einer Flasche heißes Wasser aufzubereiten. Und dabei ging die Flasche noch kaputt, das war die letzte Flasche. Jetzt hatten sie nicht mal mehr eine Wärmflasche. Und jetzt sagt die Missionarin, was sollen wir machen? Sie sagt zu den anderen Kindern, legt das Baby zwischen euch und schlaft so nah am Feuer, wie es irgend möglich ist. Und am nächsten Tag, sagt sie, ging ich dann gegen Mittag zu den Waisenkindern, die auch auf unserem Gelände wohnten. Wir wollten wie immer zusammen beten. Und ich habe ihnen dann erzählt von diesem Baby, das zu früh geboren war, die Mutter tot, die 2 Jahre ältere Schwester. Und ich erklärte ihnen unser großes Problem. Wir müssten das Baby ausreichend warm halten, aber wir hätten keine Wärmflasche. Und wie groß die Gefahr sei und wie traurig die 2 Jahre ältere Schwester, die gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen, weil die Mutter tot war. Und während sie so beten, war da eine kleine Ruth mit ihren 10 Jahren und sie betete, Gott, gib mir bitte eine Wärmflasche, gib uns eine Wärmflasche. Gott, es ist nicht gut, wenn du sie uns erst morgen gibst. Das Baby wird bis dahin tot sein, wir brauchen sie heute Nachmittag. Und dann fügt die Ruth noch hinzu und Gott, bitte schick uns doch auch eine Puppe für die Schwester. Dann sieht sie, dass du sie wirklich lieb hast. Und sie können sich vorstellen, dass die Missionarin einen ganz schönen Schrecken bekam bei diesem Gebet. Klar, sagt sie, wusste ich, Gott kann alles tun, aber sie wollte auch nicht, dass diese Kinder enttäuscht werden und wie unwahrscheinlich war das. Und sie sagt, der einzige Weg, auf dem Gott dies hätte erhörend beantworten können, wäre der, dass ich ein Päckchen von zu Hause heute bekommen würde noch. Aber ich war schon 4 Jahre in Afrika und hatte noch nie ein Päckchen erhalten. Und wenn einer ein Päckchen an den Äquator schickt, wer wird dran denken, eine Wärmflasche mit reinzulegen? Und am Nachmittag dann des Tages unterrichtete sie gerade die Krankenschwestern und da erfuhr sie, vor deiner Tür steht ein Auto und dann kommt sie nach Hause und sieht, dass da wirklich ein 10 Kilo schweres Paket auf dem Tisch steht und ihr bebt das Herz natürlich. Sie sagt, ich wollte es nicht allein öffnen und ging zu den Kindern ins Heim und dann hat sie mit den Kindern zusammen ausgepackt. Und da kamen erst T-Shirts raus, das war schon ganz gut und dann einige sorgsam gewickelte Bandagen für die Lepra-Patienten, eine Schachtel mit Rosinen. Und dann sagte sie, ich steckte meine Hand nochmal in die Kiste, fühlte ich irgendetwas ganz Komisches und holte es heraus. Und Sie werden es nicht glauben, es war tatsächlich eine funkelnagelneue Wärmflasche. Und sie sagte, ich musste weinen, ich hatte Gott nicht gebeten, uns eine zu schicken. Aber Ruth hatte ihn gebeten. Und dann hat Gott einen Menschen bereit gemacht, in die heiße Einöde Afrikas eine Wärmflasche zu schicken. Und die Ruth stand zwischen den Kindern und sie drängelte sich nach vorne und sagte, wenn Gott eine Wärmflasche schicken kann, dann muss auch irgendwo die Puppe noch sein. Und dann haben sie weitergesucht und in der Tat, es kam die Puppe zum Vorschein. Und dann sagte die Ruth zur Missionarin, kann ich jetzt mit dir mitkommen? Ich will diese Puppe dem kleinen Mädchen bringen. Sie muss doch wissen, dass Jesus sie wirklich lieb hat. Und die Missionarin sagt, das Paket war 5 Monate unterwegs gewesen. Kinder aus ihrer Gemeinde hatten es gepackt. Und Gott hatte dieses Gebet erhört, 5 Monate, bevor die Situation so dramatisch sich entwickelt hat, bevor sie überhaupt angefangen hatten zu beten. Liebe Gemeinde, das ist wirklich passiert. Das ist keine nette Geschichte, sondern das ist eines von vielen Beispielen dafür, dass wir einen lebendigen Gott haben. Dieser lebendige Gott greift nicht immer in dieser dramatisch sichtbaren Weise ein, aber er ist immer derselbe Gott. Und er weiß immer, was er für uns tut. Und er hat unsere Lage immer im Blick. Und darum lasst uns das immer mehr praktizieren, was Paulus uns hier sagt. Betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und im Flehen für alle Heiligen. Amen.